Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Schwanger werden ist ja die natürlichste Sache der Welt. Für manche Frauen stimmt es genau so. Für andere Frauen ist genau dieser Satz die größte Qual. Und zwar für all jene Frauen, die aus verschiedensten Gründen nicht schwanger werden können. Die es oft über Jahre hinweg versuchen und jeden Monat aufs Neue enttäuscht werden. Frauen, die irgendwann bereit sind, alles für ihr Wunschkind zu tun. Verena ist eine dieser Frauen. Sie erzählt dir heute so mutig und offen über ihren Weg mit In-vitro-Fertilisation bis hin zur Insemination und wie sie sich in diesen Jahren der Versuche gefühlt hat. 11.000 In-vitro-Versuche wurden 2019 laut dem IVF-Fonds in Österreich durchgeführt. Und dennoch ist das Thema künstliche Befruchtung noch so ein Tabuthema. So oft fühlen sich die Frauen als Versagerinnen oder schämen sich dafür, auch wenn die Ursache für Unfruchtbarkeit übrigens, wie auch in Verenas Fall, genauso häufig beim Mann liegt. Es ist gelinde gesagt schockierend, mit welchen Vorurteilen und Be- und Abwertungen Frauen zusätzlich zu den Anstrengungen der künstlichen Befruchtung von außen zu kämpfen haben und welch schmerzhafte Grenzüberschreitungen hier immer noch stattfinden. Wenn du Zwillinge hast, wirst du dauernd gefragt, ob die echt sind oder künstlich entstanden, als gäbe es bessere und schlechtere Zwillinge, erzählt Verena. Ihre eigenen Zwillinge sind jetzt übrigens 13 Jahre alt. Ob sie diesen Weg nochmal einschlagen würde? Das hörst du dir am besten selbst an, in diesem unglaublich offenen und mutigen Interview einer starken Frau. Schön, dass du da bist. Deine Mastermom. Liebe Verena, schön, dass du da bist heute.
Ich freue mich.
Verena, du bist bereit, heute über deine sehr, sehr persönliche Kinderwunschgeschichte zu erzählen und auch sehr offen zu erzählen über das Thema IVF, also In-vitro-Fertilisation.
Ja.
Das ist, vielen Dank dafür, vielen Dank auch für diese Offenheit schon vorab einmal. Bei dir ist es jetzt 13 Jahre her, stimmt das?
Ja, eigentlich dann schon fast 14, ja.
Das heißt, du warst fast noch so etwas wie eine Pionierin in den 80er Jahren, glaube ich, gab es überhaupt die erste In-vitro in Österreich. Also das heißt, du warst doch noch sehr am Anfang mit dieser Methode.
Ja, damals hießen das nicht nur noch Retortenbabys. Das war da zu meiner Zeit nicht mehr. Also sehr, was ja irgendwie Ungewöhnliches. Ja.
Magst du einfach mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, wie deine Geschichte war?
Ja, also mein Mann und ich, wir haben uns kennengelernt, da war ich etwas über 30 und er war 5 Jahre jünger als ich. Ja, genau, mit 34. Er war noch mal 29. Und es war irgendwie, wir haben uns kennengelernt und es war dann relativ schnell klar, dass wir Kinder haben möchten. Und bei mir hat es sowieso schon ein bisschen getickt, halt so mit 34. Und ja, und dann haben wir es halt probiert und dann ist halt genau nichts passiert. Und dann habe ich dann auch nicht lange gewartet. Habe so mal mit meinem Gynäkologen gesprochen und der hat dann gesagt, naja, also bevor ich jetzt anfange, der war super, ich habe den total gern gehabt, der hat gesagt, bevor ich jetzt anfange, bei Ihnen rauf und runter zu untersuchen, machen wir mal das Einfache und der Mann soll so ein Spermiogramm machen, das tut da nicht weh, ja. Und also der war dann zuerst ein bisschen, ja, weißt du, wie das oft ist, und dann ging er und machte das und dann kam der Befund und irgendwie, ich habe echt mit gar nichts gerechnet, ja, also oder damit jedenfalls nicht, aber den Befund habe sogar ich als Laien lesen können, nämlich, also das war ganz schlecht. Ja, es gibt so drei Voraussetzungen, die schlecht sind, nämlich zu wenig beweglich und nicht gut genug geformt, ja, und in dem Fall war es alles zusammen, ja. Und es war dann irgendwie komplett klar, woran es liegt. Ja. Und dann hat halt der Gynäkologe gemeint, ja, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt halt auch nicht 100 Jahre mehr Zeit haben zum Üben und so, würde er raten, da ein bisschen was unterstützend zu machen. So hat es begonnen.
Das heißt, euer Kinderwunsch war noch jetzt nicht wahnsinnig lange ausgeprägt, sondern das ging alles sehr, sehr schnell.
Das ging sehr schnell, ja. Ja, also es war noch kein großer Frust, muss man sagen. Ja. Also wir haben eigentlich wirklich nach ein paar Monaten haben wir schon gedacht, ja, puh, komisch. Aber ich bin dann sicher ein ungeduldiger Mensch. Wenn ich mal was vorgenommen habe und da war halt das jetzt Kinderthema, dann denke ich mir, okay, dann was passt da nicht mehr.
Das ist ja eher ungewöhnlich, weil zuerst denken ja normalerweise bei dem Thema Unfruchtbarkeit alle erstmal an die Frau. Oder zumindest wird es ganz oft so kommuniziert. Mhm. Das muss wohl an der Frau liegen. Wie war das für deinen Mann damals?
Naja, das war eigentlich bei uns natürlich sowieso dadurch verschärft. Also erstens hat es auch jeder gedacht. Und zweitens dadurch, dass ich ja 5 Jahre älter war, wurde mir auch so durch die Blume kommuniziert, immer so, naja, du bist halt auch nicht mehr die Jüngste und so. Und das war jedes Mal, wir haben das damals, also ich weiß nicht, wie es heute die Leute, oder ist es auch unterschiedlich, aber das war halt ein Riesentabu. Mhm. Und wir haben es halt niemandem erzählt, auch nicht den Eltern, auch nicht den Müttern, auch nicht den Freunden. Und es wurde automatisch angenommen, es liegt daran, dass ich halt schon so alt bin, ja, Mitte 30. Und dadurch war es aber für meinen Mann weniger schlimm, weil es hat ja keiner gewusst, hat ja jeder glaubt, es liegt an mir, ja. Also für ihn war es natürlich jetzt nicht schön, aber zumindest nach außen hin hat er eigentlich gesichtswahrend hier, wenn man so will, ja, durchaus da weitermachen können. Ja.
Und wie war es für dich? Also wie war dieser Befund für dich, vor allem im ersten Moment?
Also für mich war es ein Riesenschock, ich kann mich erinnern, ich war im Büro und er hat es mir im Büro vorbeigebracht und gesagt, ich verstehe das nicht, was die da schreiben, ja, also schaust du dir an und ich habe mir das, ich sitze so in meinem Büro und schaue mir das an und denke, das darf ja nicht wahr sein. Es war wirklich wie, das gibt's nicht. Also es war es war ein richtiger Schock und wirklich, also völlig unvorbereitet, weil ich einfach nicht angenommen habe, dass bei so einem jungen Mann hier so viel im Argen liegt jetzt, ja.
Und dann kam für euch relativ bald sozusagen die Entscheidung, gut, wir helfen nach.
Ja.
Welche Optionen gab es damals oder war IVF die einzige Möglichkeit?
Naja, es gibt ja die Insemination, das ist sozusagen das geringste Mittel. Es gibt die IVF in vitro und dann gab es eben für den Fall, dass es an den schlechten Spermien liegt, das hieß damals ICSI, ja, wobei ich jetzt nicht weiß, wofür das steht. Und bei der IVF, da hast du diese Petrischale und da werden da schwimmen dann die Eizellen und da kommen dann die Samenzellen rein und die dürfen dann schauen, wer sich lieb hat und so. Und bei der ICSI, weil sich ja die Spermien in dem Fall auch nicht bewegen oder ganz mühsam bewegen, wird in jede einzelne Eizelle dann eine Samenzelle mit der Spritze injiziert. Sozusagen, das ist irgendwie nochmal Ärger, wenn man so will, ja.
Also noch mehr Eingriff sozusagen.
Noch mehr Eingriff im Vorfeld sozusagen, das Vorher-Nachher ist gleich wie bei der IVF, ja.
Und das heißt, dein Arzt hat dich damals aufgeklärt und dann stand für euch fest, okay, wir probieren mal die IVF.
Genau. Also er hat uns auch einen Mediziner empfohlen, ein Institut empfohlen und da sind wir mal hingegangen und haben uns dann beraten lassen und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt.
Für die davon überhaupt noch nicht gehört haben, mit welchen Kosten ist denn eine IVF verbunden oder war es damals, wird sie wahrscheinlich geändert haben?
Also ich habe das weitgehend verdrängt. Du kriegst, wenn du unter 40 bist, kriegst du einen Zuschuss. Aber es sind doch Kosten, ich glaube, also doch über 1.000 Euro auf jeden Fall pro Versuch. Mhm. Ich glaube, sozusagen, wenn du selber zahlen musst, dann sind es ungefähr 3.000 Euro. Aber du kriegst ja einen Zuschuss, aber du musst die Spritzen selber zahlen und das Ganze, also die sind ja wahnsinnig teuer, die Sachen, dieses Stimulationsmittel und Eisprung, bla bla und so, und das musst du alles selber zahlen. Und natürlich, das ist ja auch ein Privatarzt, ja, also da geht schon was weiter, ja. Und du lernst eigentlich von Anfang an, dass du es, zu 99% wird es beim ersten Mal nicht funktionieren. Das heißt, das sagen sie dir gleich am Anfang, das ist schon ein längeres Projekt. Also da weißt du, da stellst du dich schon auf ein paar Tausender ein insgesamt. Ja.
War das dann von euch beiden wirklich eine beidseitige Entscheidung? War es ihr beide klar, okay, wir gehen diesen Weg oder war der eine die treibende Kraft?
Ja, also das war jetzt sicher ich natürlich, weil es bei mir ja auch mehr pressiert hat, wenn man so will. Ja. Und also mein Mann hat wirklich alles mitgemacht, hat alles mitgetragen. Aber wenn ich gesagt hätte, boah, was, ich glaube doch nicht oder keine Ahnung oder dann oder nicht so bald oder schauen wir noch oder so, dann wäre das genauso recht gewesen. Mhm. Ja. Also war schon nicht die treibende Kraft.
Und dann, wie kann man sich das vorstellen? Wie startet dieser Prozess, wenn man sich da mal entschieden hat?
Naja, also du kriegst ein sogenanntes Protokoll. In diesem Protokoll, das ist im Prinzip ein Ausdruck, der wird, also es wird eigentlich entschieden von dem Mediziner. Ja? Also da kann man jetzt nicht sagen, was hättest du lieber, sondern der Mediziner untersucht dich, schaut dich an, wahrscheinlich auch vom Alter oder keine Ahnung, von den Werten her. Und dann sagt der, wir machen das jetzt so und so. Und je nach dem Protokoll kriegst du dann die entsprechenden Mittel verabreicht. Ja. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern. Ich weiß, dass beim ersten Mal ist es tatsächlich, also so hat er mir das dann auch gesagt. Er hat gesagt, wir bringen es jetzt in einen künstlichen Wechsel. Also wobei Wechsel, da hast du jetzt auch nicht nachher null, aber sozusagen, du wirst runtergefahren und dann wirst du akut wieder hochgefahren. Ja. Und das ist hormonell. Und das ist natürlich extrem, ja, weil also mittlerweile komme ich auch schon langsam mit Wechsel. Also die Hormone sind schon ein Hund, die machen sich schon wirklich bemerkbar. Also das weiß man auch, wenn man jünger ist beim PMS und so, weiß man schon. Da kann ganz schön was los sein. Und ganz ehrlich, wenn man innerhalb von 14 Tagen, also von 100 auf 0 gefahren wird und dann wieder hoch, da...
Was waren da für Symptome? Also wie ging es dir? Was ist da passiert in deinem Körper?
Also meinem Körper, also da habe ich, körperlich war es jetzt eigentlich, da merkst du es nicht so viel. Ja, am Anfang beim Runterfahren merkst du eigentlich nichts. Ja. Aber psychisch, also ich habe gependelt zwischen hochaggressiv und angerührt, weinerlich, und also man konnte mich irgendwie gar nicht mehr ansprechen. Und es war ganz arg. Und ich habe mich also komplett in meiner Haut überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Also stand komplett neben mir. Und dann kriegst du halt, also dann, wenn es dann richtig ist, auf der hormonellen Lage bist, wie er sich das vorstellt, dann kriegst du die Spritzen, mit denen du das Eizellenwachstum dann anregst. Und das war dann auch körperlich natürlich. Also du spürst dann irgendwann, dass da wird. Ja? Also das ist ein ganz komisches Gefühl. Das ist weder mit der Regel vergleichbar, noch dann später mit einer Schwangerschaft. Das ist einfach ein ganz komisches. Es sticht, es wurdelt. Und du denkst, boah.
Was passiert da?
Aber da geht was ab. Ja? Also das war dann schon auch, ja, einfach auch ein bisschen bedrohlich, das komische Gefühl. Ja? Also... Aber du sollst ja möglichst viele Eizellen produzieren. Mhm.
Hast du dir das im Vorfeld vorstellen können oder hat man dich auch vorbereitet darauf, was da passieren wird, gerade auch emotional?
Nein. Das wird einfach so, also der Arzt, das muss man sich ja so vorstellen, der, also das ist ja so der Klassiker, ja, das ist also sehr, also uns hat der Chef persönlich damals beim ersten Mal beraten, und du bist halt eine von, weiß ich nicht, 20 Paaren, die am Tag kommen, ja, und die Leute kommen von überall, und wahrscheinlich ist er am Wochenende auch noch für reiche Russen oder sowas da, habe ich irgendwie verstanden. Und der erzählt das ja, das ist ja also wie wenn er ein Auto verkauft oder was, der erzählt das 20 Mal am Tag oder 30 Mal, und ja, das machen wir so und so, und das ist dann überhaupt kein, und zack, und da, und Wahrscheinlichkeit beim ersten Mal 30%, und ja, und das sehe für sie gute Aussichten, ja. Mona. Und der ist also komplett, also kann jetzt auch nicht mit jedem leiden, ist mir schon klar, aber der ist so unemotional, wirklich wie wenn er ein Auto verkauft. Ja. Und der redet da nicht über, naja, da könnten sie ein bisschen weinerlich werden, sondern der erzählt da die Fakten und die Spritzen und die Dings und hat das Protokoll und super und geht schon, ja.
Hast du das Gefühl gehabt, du bist so wirklich eine Nummer, die da halt reinläuft?
Ja, okay. Ja, komplett, ja. Ja.
Und dann, wie ging es denn weiter? Dann hat dein Körper quasi, wurde gebeten quasi, viele Eizellen zu produzieren.
Ja. Ja, wurde gebeten. Der hat das dann auch, der eben hat brav gewurdelt. Und dann kommt dann irgendwann, also dann wirst du halt angeschaut. Und dann muss man dann eine eine eisprungauslösende Spritze verwenden. Die muss man aber innerhalb einer ganz speziellen Zeit. Und das ist ganz wichtig, weil sonst geht das Ganze verloren und so. Ich weiß noch, wir waren da mit den Schwiegereltern im Volkstheater. Und es hat geheißen, wir müssen an dem Abend zwischen 20 und 22 Uhr da in der Privatklinik vorbeifahren und müssen wir die Spritze abholen. Und da sind wir in der Pause, sind wir dann heimlich verschwunden. Wir müssen aufs Klo oder irgendwas völlig Sinnloses. Und sind wir verschwunden und dann sind wir dorthin gefahren. Und dann haben wir die Spritze reingehauen und dann sind wir wieder zurückgefahren. Und alles heimlich, weil es darf ja keiner wissen. Und dann wird geerntet, ja, und dann passiert halt das, was jetzt eh kürzlich eigentlich so in den Zeitungen war, weil es bei der Dame leider schiefgegangen ist. Also du kannst dir aussuchen, wie du das haben willst, ja. Also du kannst das bei vollem Bewusstsein machen, aber das wird halt nicht empfohlen. Ich habe es auch im Dämmerschlaf gemacht, das ist halt dieses Propofol oder so. Das ist auch ein bisschen gespenstisch, weil du kriegst die Spritze und ich kann mich erinnern, dass ich dann irgendwann zu meinem Mann gesagt habe, ja, jetzt könnten sie aber echt einmal anfangen, jetzt wird es auch schon fad. Und er hat gesagt, wir sind schon gerade wieder zurückgekommen. Ja? Und das heißt, du gehst dort mit, du sitzt dann wie beim Gynäkologen, die Einzellen werden entfernt. Er hat gesagt, ich habe auch geredet, ja, ich habe auch gesagt, oh, das tut jetzt weh, das zwickt, keine Ahnung. Und dann gehst du auch wieder zurück und dann wachst du auf und weißt nichts mehr, ja. Also wenigstens so weit, so gut, ja. Und dann kommt das große Zittern. Dann sagen sie, ja, wir haben 12 Eizellen oder 15 Eizellen oder keine Ahnung was, das ist toll, das haben wir toll. Und dann kommt natürlich noch sein Beitrag dazu, also das heißt so wieder frische Spermien. Und dann musst du warten ein paar Tage, ob sich die auch wirklich lieb haben, ja, also und dann wird es wieder eingesetzt.
Und dann entscheidest du mit, wie viele eingesetzt werden oder wie läuft das ab?
Es dürfen nicht zu viele eingesetzt, natürlich, ja, weil sonst kommen diese wahnsinnigen Ergebnisse da wie in Amerika manchmal. Also ich glaube, es gibt sogar eine Richtlinie, wie viel eingesetzt werden dürfen. Ab einem gewissen Alter dürfen es ein bisschen mehr sein, weil man davon ausgeht, dass du eh nicht mehr so fruchtbar bist. Ich glaube, sollen es 3 oder 4 maximal sein, ja. Weil es könnte wirklich sein, dass aus jedem was wird, ja, und dann hast du wirklich. Oder vielleicht sogar 2 und dann hast du wirklich ein Problem dann wiederum, ja. Also ich glaube, das ist. Und dann gehst du heim wie auf hohen Eiern, ja, weil du die Angst hast, dass wenn du eine abrupte Bewegung hast, dann fällt dir die Eizelle wieder raus. Und dann wartest, dann musst du warten. Ja.
Das heißt, das ist wirklich echt ein kostbares Gut auch in der ganzen Wahrnehmung.
Ja, es ist teuer erkauft in jeder Hinsicht, ja, mit deinem eigenen Körper und mit viel Geld, ja, und mit viel Tränen und Angst und ja.
Das heißt, du hast dann 2 Wochen gewartet ungefähr. Mhm. Und was kam danach?
Danach kam die Regel. Mhm. Und dann, das war schon ein da sitzt du dann schon heulend am Klo, ja, und hast das und siehst das Blut, ja, und denkst dir, super. Mhm. Also das ist ein richtig, richtig richtig schlechtes Gefühl. Und noch dazu das Gefühl, ja, natürlich, es wurde dir auch gesagt und ja, und das wäre jetzt wirklich ein Wunder gewesen, gleich beim ersten Mal, bla bla, aber du hast trotzdem, weil du denkst ja immer, ja, bei mir wird das schon klappen. Ja. Und ich habe ja alles, ich habe mich so dran gehalten und so alles. Und dann kommt natürlich das, ja, warum hat es jetzt nicht geklappt? Und man fühlt sich jetzt nicht, ich habe mich jetzt nicht als Versager gefühlt, aber du denkst dir schon, warum nicht?
Ich stelle mir das umso schwerer vor, als wenn du sagst, es hat ja niemand gewusst. Ja. Dann bist du natürlich auch in dieser Situation, bis auf deinen Partner, ziemlich alleine, oder?
Ja. Ja, das kommt dann noch dazu, ja. Und das ist wirklich so ein bisschen so eine Scham nach außen hin, ja, dass man das braucht. Weil, ich meine, schwanger werden kann wirklich jeder, ja. Und dieses, das ist wirklich das ist ein Eingeständnis irgendwie von einem Versagen. Deswegen, also wir haben es wirklich niemanden, also witzigerweise, also ich kenne auch niemanden, also vielleicht hat es mir auch niemand erzählt, ja, also erzählt hat mir nie irgendjemand, dass er das gemacht hätte. Immer nur im Nachhinein erzählst du dann die Leute, ja, also wenn es dann entweder funktioniert hat, oder halt klar ist, wird halt nichts mehr. Aber währenddessen, glaube ich, das ist, man will sich doch selbst ein bisschen schützen, weil es kommen so botscherte Kommentare, wo du dann denkst, na, das habe ich jetzt auch noch braucht. Ja,
also. Was kam da so zum Beispiel? Was kannst du dir erinnern?
Also ich meine, wir haben natürlich dann schon manchmal gesagt, ja, weil natürlich, ja, dann bist du eben Mitte 30 und dann hast du einen neuen Mann und es fragt ja jeder, ja, A, wann wird geheiratet und B, na, wie schaut es jetzt doch mit Kindern aus? Und dann sagst halt, naja, wir versuchen es eh schon, aber es funktioniert nicht. Dann kommt mal spontan, fahrt's auf Urlaub. Ja, fahrt's auf Urlaub. Also, joi, aber ich meine, keine Spermien, ja, und hinige Ahnung, da kannst du aber lange auf Urlaub fahren. Ja,
also, auch
ja und ich, und dann, genau, genau, und ich kenne den, bei dem war es auch so, ja. Und das zweite, also die Leute kennen, alle Leute, die dann auf Urlaub dann übergequollen sind vor Fruchtbarkeit oder die dann schon adoptieren wollten und dann haben sie aber 17 Kinder hintereinander gekriegt und so, lauter solche Geschichten. Ja. Und dann kommen aber meine Lieblinge und das sind die, die dann sagen, vielleicht soll es nicht sein, vielleicht will das der, je nach ideologischer Ausrichtung, ja, entweder vielleicht will das der liebe Gott nicht, dass ihr Kinder kriegt gemeinsam oder dass er Kinder kriegt oder das Universum oder irgendwie, der Kosmos möchte das nicht, ja. Und du denkst dir dann, so mir hast du schon mal irgendwie überlegt, dass du das sagst, ja, ich meine, es gibt Kinder auf der Welt, die werden zu Tode geprügelt von ihren Eltern, die werden vergewaltigt von ihren Vätern, bei denen hätte es sein sollen. Da hat das Universum sich gedacht, ja, supi, also, weißt, da kriege ich jetzt noch so einen Hass richtig, da denke ich mir, weißt du eigentlich, was du da sagst, ja? Wieso soll er jetzt, ich meine, total netter, friedlicher Mensch, keine Kinder kriegen? Wieso soll das der liebe Gott wollen und woanders werden die Kinder von ihrem Vater jetzt tot treten? Also, was soll das? Also, unfassbar, ja.
Also ganz massive Grenzüberschreitungen,
ja,
persönlichen,
ja,
Grenzen.
Richtig, richtig, und das richtig schmerzhaft ist. Und dann die Leute, die dann sagen, also ich, wenn es bei mir nicht geklappt hätte, ich hätte es nie gemacht. Ich wäre auch glücklich gewesen ohne Kinder. Das sind die aber eh zwei oder drei daheim haben, ja, und bei denen es einfach so gegangen ist. Ja. Da brauchst du auch nicht mitreden. Ja. Also ich denke mal, es ist natürlich schwierig, wie reagiert man, aber ich meine, besser einfach nichts. So. Und das verletzt dann wirklich und mit dem geht man dann lang herum und denkt sich, einerseits denkt man sich dann, naja, vielleicht, irgendwann denkt man sich, vielleicht soll es ja wirklich nicht sein oder so. Und dann denkt man sich, ja, also ich meine, das sind jetzt meine Freunde, also da möchte ich es nicht jemandem erzählen, der mich nicht mag, wenn schon die Leute, die mich mögen, dermaßen blöd sind. Ja. Also es war deswegen, also sagen wir, es ist irgendwie ein Teufelskreis, weil einerseits möchtest du es eh nicht sagen und wenn du es dann sagst, dann kommst du noch auf irgendeinen Deppen und dann müssen wir schon gar nicht mehr sagen. Und also es ist dann ganz schwierig, wirklich ein gutes Gespräch über das zu finden.
Glaubst du, es ist auch ein Grund, warum die Leute das wirklich noch immer tabuisieren und drüber schweigen, aus Angst eben, dass ihnen genau sowas widerfährt?
Ja, das glaube ich schon. Irgendwie so billige Sprüche und so, ich glaube, davor haben die Leute auch wirklich Angst. Mhm. Ja, beziehungsweise spätestens, wenn es dir zwei, dreimal passiert ist, ja.
Konntet ihr als Paar euch wenigstens unterstützen in der Phase? Also konntet ihr darüber reden, wie es euch emotional geht? Und
ja, wobei, also ich meine, es natürlich, er hat es ja, unter Anführungszeichen, er war ja auch nur eine Randfigur. Ja? Weil ein Scherben aufgehabt habt ja definitiv nur ich. Mhm. Mit dem ganzen hormonellen Käse da, ja, und mit dem ganzen, und er konnte sich natürlich auch nicht reinversetzen. Natürlich, er hat mich eh behandelt wie ein rohes Ei, ja, und hat alle meine Wut- und Weinausbrüche über sich ergehen lassen, stoisch, ja, und war irrsinnig lieb und so, aber natürlich, also in Wirklichkeit bist du als Frau doch recht alleine mit der ganzen Geschichte.
Nachdem der erste Versuch nicht geklappt hat, war für dich in dem Moment sofort klar, okay, wir probieren es ein zweites Mal, oder hat es gedauert, bis du dich da entschieden hast?
Na, das war dann auch so, ich wollte es gleich nochmal probieren, aber du musst eine Zeit lang natürlich pausieren und so, damit sich das alles wieder reguliert, das ist ja doch ein Eingriff und der Arzt hat dann gesagt, ja, wir machen jetzt ein anderes Protokoll, das ist nicht mehr so schlimm, das Protokoll, das wird jetzt besser und so und dann habe ich gedacht, ja, dann machen wir das, ja, also eben, es ist ja immer noch offen, ja, und es ist ja auch, solange du dir denkst, dann bin ich vielleicht ja in 3 Monaten schon schwanger, du tust jetzt auch dein Leben anders planen, ja, also logischerweise, ja, also das heißt, du bist irgendwie blockiert in der Zeit, ja, und haben wir gesagt, okay, machen wir nochmal. Also ich glaube, ich 2-3 Monate Wartezeit, dann haben wir das andere Protokoll gemacht. Das war tatsächlich weniger schlimm. Das Ergebnis war genauso null. Ja. Mhm. Also es hat auch nicht funktioniert. Ja, ja. Mhm. Also
ja. Und wie war das beim zweiten Mal? War das, kann ich mir vorstellen, ist das ja wahrscheinlich noch schmerzvoller, weil da ja auch im Kopf die Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tippen beginnt.
Ja, weil es ja, ich glaube, es heißt eben üblicherweise dreimal und dann denkst du, oh, zweimal hätten wir jetzt mal schon. Ja. Und dann denkst du auch an die Kosten. Also mittlerweile glaube ich, jetzt wo ich mit dir rede, glaube ich, dass es doch ungefähr immer an die 2000 Euro waren, die an uns hängen geblieben sind. Ja. Also dann denkst du dir, das wird schon langsam ein netter Urlaub, ja, oder so. Und gleichzeitig ist es aber sowas, es hat was Glücksspielartiges, ja. Also es hat dieses, so Leute, die ja dann auch nicht aufhören können, weil sie sagen, und wenn ich jetzt noch einmal setze, dann kommt garantiert. Und so ist mir das schon langsam vor, wo du dir dann denkst, einmal noch und einmal, jetzt wüssten wir es und jetzt dann beim nächsten Mal. Also es macht ein bisschen süchtig auch, ja.
Gab es nach dem zweiten Mal von ärztlicher Seite irgendeine Form von Betreuung oder wird man psychologisch irgendwie begleitet? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Okay, da ist man wirklich alleine von der Ebene.
Also ich meine, du könntest dir das natürlich alles auch zukaufen, aber dann hast du schon so viel investiert. Mhm. Aber dort geht es wirklich rein um die fachliche Ebene und ich habe halt dann danach gesagt, aus jetzt mit dem, das will ich nicht mehr, das ist mir auch zu künstlich mit der ICSI, mit diesem Reinspritzen der Spermien in die Eizelle. Das war mir irgendwie unheimlich, ja.
Das heißt eben, die Eizelle und der Sperma können nicht mehr wählen, sondern werden gezwungen, wenn man so möchte.
Ja. Richtig, richtig, ja, die werden ineinander gezwungen und die Eizelle, die kann sich halt dann nur entscheiden, na, den will ich gar nicht, ja, und halt absterben. Aber das ist schon wirklich eigentlich sehr, sehr technisch, ne? Wenn man sich das genau überlegt.
Hat sich damals in dieser Zeit dein Verhältnis zu deinem Körper verändert? Also hast du deinen Körper vielleicht auch besser kennengelernt dadurch oder im Gegenteil, hat sich da was getan?
Naja, ich habe eigentlich meinen Körper immer sehr gut schon gekannt, weil ich jahrelang als der Junge natürlich verhütet habe, ja. Und deswegen habe ich mich immer ganz genau beobachtet und das alles, also das habe ich immer sehr gern gemacht, ja. Und von daher hat mir das auch geholfen, diese Erfahrung natürlich. Andererseits, sehr genau das Gegenteil von natürlich. Also da hat ja nichts mehr gepasst und da hat, also war nichts mehr vorhersehbar oder nichts mehr bekannt. Das war alles eigentlich Neuland. Ja. Mhm. Aber eigentlich, ich meine, ich habe viel gelernt über das Funktionieren überhaupt. Ja. Und auch so, also für mich ist jetzt, sagen wir, dieses ganze Schwanger werden, also völlig entmystifiziert, ja. Auch weil es da eben auch immer so dieses, eben, wenn's der liebe Gott will oder das, gar nichts, ja. Du brauchst eine gesunde Eizelle und ein paar gesunde, und ein gesundes Spermium, das es bis rauf schafft, ja. Das hat nichts mit Liebe und Mystik oder so, es ist eine rein mechanische Geschichte, ja. Das ist jetzt deswegen nicht schlechter, es ist aber auch, es wird halt immer so mit, der Akt der Liebe oder whatever, das ist es gar nicht. Es ist ein rein körperlicher, mechanischer Vorgang, Spermium, Eizelle passt oder passt halt nicht. Ja. Also das hat sich für mich schon sehr, sehr entschleiert, ja, die ganze Geschichte des Kinderkriegens. Ja.
Jetzt kennt man das aus amerikanischen Filmen, wo die Frau dann weiß, okay, Dienstag, 17 Uhr, sollten wir dringend Sex haben, damit sie das ausgehen kann. Hast du das auch so erlebt, dass das dann wirklich so ein Termindruck wird?
Naja, Sex haben wir ja eh nicht mehr gebraucht, ne, sozusagen. Ja. Aber ich meine, das kommt natürlich bei einer Beziehung dann schon dazu, mit den ganzen hormonellen Herumgetue. Also auf Sex hast du sowieso überhaupt keine Lust mehr. Das ist natürlich dann noch bitterer, weil eigentlich sollte man sich als Paar eigentlich näher kommen. Und also vorher hast du dann keinen Bock mehr wegen den Hormonen, nachher, um Gottes Willen, es könnte ja da was die Eizelle erschüttert werden, die eine, die jetzt gern möchte oder so. Also von daher, das ist ein richtiger Erotikkiller. Mhm. Also du bist eigentlich nur noch ein Teil von diesem Protokoll. Ja. Mhm.
Das Wort Protokoll ist schon so.
Ja.
Jetzt denkt man sich ins britische Königshaus und Also, hat irgendwie so eine starre, strenge an sich, aber wahrscheinlich ist es auch genau das.
Ja,
ein ganz starrer Ablauf, der eben...
Ein ganz starrer Ablauf. Du bist wie, wenn du auf so ein praktisch, du beginnst den Prozess, kommst auf so ein Förderband, ja, wie so ein Ding, das irgendwie fertiggestellt wird. Ja. Und wenn du auf dem Förderband bist, dann rennt es einfach und du bist nur noch, mit dir wird halt gemacht. Mhm. Ja. Du bist Teil eines hoffentlich Produktionsprozesses, ja. Aber da ist nichts mehr.
Jetzt war es ja bei dir so, dass quasi nicht du verantwortlich warst, dass es nicht klappt. Ja. Aber kannst du nachvollziehen, dass es viele Frauen gibt, die dann wirklich auch noch zusätzlich in so Schuldgefühlen oder Versagensgefühlen eben versinken, wenn sie diejenigen sind, die
auf jeden Fall sicher. Kann man gut vorstellen, ja. Eben von dem her, na alle, und ich meine, du bist ja dann meistens in einem Alter, wo deine Freunde halt, Freundinnen schwanger werden. Und bei mir war es ja auch so, ich habe mich mit einer Freundin getroffen im Lokal und die sagt auf einmal zu mir, hey, ich muss dir dringend was erzählen. Ja, und bei mir, ich hatte gerade 2 Tage vorher mal das erste Mal die Regel und so. Also erfahren, dass es nichts geworden ist. Ja, und die sagt, stell dir vor, ich bin schwanger. Und ich so, toll, das freut mich. Und sie, ja, und stell dir vor, die hat es aber wirklich überhaupt nicht böse gemacht, die hat gesagt, stell dir vor, und wir haben nur ein einziges Mal und unglaublich, und wir haben ja so wenig Sex und wir haben es einmal probiert und stell dir vor, dann bin ich gleich schwanger geworden. Und dann schaut sie mich so an und dann sagt sie, das wäre doch total nett, wenn wir zur selben Zeit Kinder kriegen. Möchtest du nicht auch schwanger werden? Und es war irgendwie der Moment, wo ich wollte aufstehen und einfach gehen, ja. Ich meine, mich so elend gefühlt. Und ich dann so, ja, ich müsste jetzt auch dann langsam wieder weg. Und so, ja, wir haben uns sogar was getroffen und sie wollten mir noch ein wenig von dem Glück erzählen. Und ich dachte, ich fange jetzt nur an. Und ich habe dann gesagt, na, du, ist jetzt im Moment nicht bei uns auf der Agenda, ja. Also, weil ich habe mir gedacht, der jetzt erzählen, also ich glaube, das packe ich jetzt gar nicht. Ja.
Das wäre ein richtiger, wirklich ein Stich in
die Magengrube. Ja, ja, also das war ein wirklich schlimmer Abend. Ja. Und ich denke mal, ich habe halt dann doch mit fortschreitender Dauer, das muss ich jetzt auch zugeben, doch ziemlich oft wirklich Wut auf ihn gehabt. Ja. Auf ihn, der auch gar nichts dafür kann, ja, konnte natürlich. Aber eben so, wegen dir muss ich. Ja. Und wegen dir habe ich die ganze Kacke und wegen dir habe ich auch diese ganzen emotional schieren Geschichten da jetzt, ja. Und ich glaube, wenn es halt an dir selber liegt, das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da nochmal doppelt schlecht fühlt, ja. Und was sucht und vielleicht hätte ich damals nicht das machen sollen oder keine Ahnung was, aber
gesünder essen, mehr Yoga, was weiß ich.
Genau, ja.
Na, das, sicher. Das heißt, nach dem zweiten Versuch hast du für dich entschieden, okay, mit der IVF war es das jetzt, das machst du nicht nochmal. Wie ging es dann weiter?
Naja, es war bei uns insofern witzig, oder wie auch immer, weil irgendein, also ich denke, das war eine ganz komische Aktion. Nein, also du natürlich machst du dir auch immer Gedanken, wie kann man die Spermienqualität verbessern. Und da hat dieser Gynäkologe gesagt, ja, also irgendwas, also das habe ich jetzt wirklich vergessen, irgendwas Hochdosiertes und das soll er nehmen. Und er kennt da ein Mittel, ich glaube, das war aus, ich weiß nicht, aus Serbien oder das ist völlig was. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich fresse jetzt so viel, du nimmst jetzt dieses Mittel, ja. Und dazu noch, weiß ich nicht, Vitamin, schieß mich tot, alles, du nimmst das jetzt, alles. Und dann haben wir halt Pause gemacht und so irgendwie nach einem halben Jahr hat sich das dann wirklich verbessert, ein wenig, ja. Und es hat sich so weit verbessert, dass mein Gynäkologe wiederum gesagt hat, na, probiert es doch mit Insemination. Und es ist gerade an der Grenze, ja. Es ist immer noch nicht berühmt, aber probiert es doch, wenn ihr wollt, ja, probiert es nochmal. Und das haben wir dann gemacht und mit dem sind wir dann auch erfolgreich gewesen. Und ich möchte jetzt nicht wieder die emotionale Komponente ins Spiel bringen, aber trotzdem muss ich dazu sagen, es ist mir auch schon vom System allein viel besser zu Gesicht gestanden, ja, das muss ich schon zugeben. Also war dem Ganzen viel positiver und aufgeschlossener gegenüber und auch viel... Ich habe es auch für, also ich habe auch für mich war es verständlicher, dass das zum Erfolg führen könnte.
Mhm. Magst du kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen IVF und
Insemination? Der Unterschied ist, ist jetzt auch, ich habe immer gesagt, aber man wird dann mit der Zeit auch schon so ein bisschen ja, sarkastisch. Also es hat natürlich was von so einer Zuchtkuh, ja, mhm. Weil in Wirklichkeit auch da wirst du wieder hochgefahren, nur nicht so schlimm, sondern es werden einfach Eizellen mehr produziert. Aber da dürfen halt nicht, du willst ja nicht geerntet werden, sondern du sollst einfach nur mehr Eizellen produzieren, damit die Chancen dann steigen. Und da ist es natürlich besonders, weil die werden ja nicht entnommen, da ist es besonders wichtig, dass es nicht zu viele sind. Also in meinem Fall waren es dann, glaube ich, zu viele. Mhm. Da waren es dann 6. Normalerweise machst du es dann nicht mehr. Aber und dann ist aber wieder, weil dann geht das wieder ins Klo. Ja? Also das heißt, da musst du ganz vorsichtig sein im Stimulieren. Weil, und die Eizellen, das kannst du dann im Ultraschall, die sind dann so groß, die sind dann, weiß nicht, wie Golfbälle oder so, das spürst du dann natürlich auch schon. Und hier werden dann die aufbereiteten Spermien dann einfach, wie gesagt, wie bei einer Stute oder so, reingeschossen, ja, zur rechten Zeit. Also wird auch ausgelöst, der Eisprung reingeschossen. Und sozusagen die Eizellen dürfen sich aber mit der ganzen Menge an Spermien aussuchen und befreunden und schauen, welche sie haben wollen und so. Und also wie gesagt, also es war natürlich auch nicht beim ersten Mal, natürlich die Chancen bei der Insemination sind natürlich noch geringer, aber ich glaube, wir haben es dann beim dritten Mal geschafft. Und da waren 6 Eizellen und ja.
Und 2.
Und 2 sind es dann geworden. 2 wollten dann.
Ja. Das heißt, theoretisch hätten sie aber auch 6 werden können.
Ja, es hätten auch 6 werden können. Mhm. Ja. Aber du bist dann, also in mir war es dann wurscht in dem Fall. Ja. Aber ich war ja mittlerweile dann schon 37 und die Wahrscheinlichkeit nimmt natürlich, aber natürlich ist es riskant. Ja. Ich würde es jetzt auch niemandem raten. Ja. Also es ist riskant.
Hattest du das im Bewusstsein? So, okay, es könnte jetzt sein, dass ich 6 Kinder bekomme?
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Nein, weil nachdem so lange nicht funktioniert, bist du ja, denkst du jetzt gar nicht mehr wirklich drüber nach, dass überhaupt 1 werden könnte.
Wenn du dich zurückerinnerst, wahrscheinlich auch da wieder nach 2 Wochen gibt es wahrscheinlich einen Schwangerschaftstest. Mhm.
Ja? Ja.
Wie war das für dich, als der dann plötzlich positiv ausgefallen ist?
Na, das war eigentlich noch ärger, weil ich eigentlich, also das ist natürlich, wenn du es weißt, das ist natürlich dann denkst du natürlich ganz anders hin, wenn du weißt, du könntest jetzt schwanger sein. Aber es war wirklich so, dass ich nach einer Woche habe ich am Abend Zähne geputzt und bin so, ja, mit dem Zahnbürstel und auf einmal hat es mich so ein bisschen, also, gewürgt, ja, und ich habe mir da, also, ich habe noch nie beim Zähneputzen Probleme gehabt, dass mir schlecht wird, ja. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht bin ich schwanger. Und dann habe ich es, ich habe es gewusst, ich habe es nach der einen Woche gewusst und dann habe ich immer absichtlich Zähneputzen geschaut, aber mir immer noch schlecht wird. Und dann habe ich nach genau 14 Tagen habe ich den Test gemacht und ja, und dann war für mich diese zartrosa Linie und ich bin da gesessen. Also es war ein Triumph. Es war unpackbar.
Konntest du es glauben überhaupt nach dieser langen Zeit oder war da schon noch ein Zweifel?
Es war schon, also es war schon ein bisschen Angst, vor allem natürlich, das ist ja sozusagen, du hast dir ja jetzt praktisch eigentlich nur einen Etappensieg errungen, ja? Weil andere Leute, wenn sie, oder andere Frauen, wenn sie schwanger sind, dann gehen die sicher da unvorgenommen rein und sagen, ja, jetzt bin ich schwanger und super, da denkt sich ja jetzt keiner, ja, wer weiß, vielleicht behalte ich es nicht, ja? Aber wenn du 2 Jahre lang, oder ja, ungefähr 2 Jahre lang so ein Affentheater mitmachst und ja, so viele Dinge auch erlebst, also es waren ja, natürlich lernst du noch andere Frauen kennen und die sagen, ja, und dann, puh, und dann war ich schon schwanger und dann ist es abgegangen. Das ist ja mir zum Beispiel nie passiert. Ich bin einfach nicht schwanger geworden. Ne? Aber dann denkst du natürlich, okay, jetzt habe ich mal den Strich, jetzt bin ich mal so weit und jetzt muss ich schauen, dass es, wie geht es jetzt weiter und bleibt es und Dings und ist dann das HCG hoch genug und du hast ja dann auch schon mit diesen ganzen Dingen, mit denen sich normale Frauen jetzt überhaupt dann am Anfang gar nicht so rum. Du weißt ja schon so viel, du weißt ja viel zu viel, ja.
Das heißt, du bist wirklich so in einer Maschinerie, kann man ja, so sagen?
Ja, ja.
In einer Kontrollmaschinerie,
ja,
wahrscheinlich,
absolut,
auch, oder?
Ja, ja, ja.
Das heißt, wann hast du dann erfahren, dass es 2 sind?
Ja, das war dann noch einmal, das war einfach meine, diese Schwangerschaftsgeschichten, die waren bei mir wirklich nicht von großem Erfolg oder also großer Freude geprägt, weil da ging es dann nämlich weiter. Also, ich war dann beim Arzt und der hat dann Ultraschall gemacht und der hat dann gesagt, ja, ich sehe 2 Fruchthüllen, Und die eine, da ist das Baby drin und da haben wir auch schon den Herzschlag gesehen. Das war natürlich Wahnsinn. Ja. Und die zweite ist leer. Und ich sage, was macht die da so? Ja? Und dann sagt er, da kann noch was kommen, aber jetzt ganz ehrlich, in ihrem Alter, weil das hörst du nämlich ständig, dann in ihrem Alter gehe ich davon aus, dass sich die absorbiert. Und mein Mann war in dem Seminar und so, und dann bin ich nach Hause gekommen und habe ihm das erzählt, also der war nicht dabei. Und dann habe ich gesagt, ja, zwei Fruchthüllen, bla bla. Und dann hat er gesagt, ja, was passiert mit der zweiten? Und ich habe gesagt, die absorbiert sich. Die absorbiert sich. Und er hat gesagt, na, passt, okay, fein. Und das war an einem Donnerstag oder Freitag. Gell? Und am Sonntag drauf, also nur zwei oder drei Tage später, kriege ich auf einmal so eine bräunliche Schmierblutung. Na, ich natürlich nach all dem hysterisch geheult, Dings. Ja, also das, was machen wir jetzt? Ja, also irgendwie angerufen bei der Ärzte-Hotline, ja, bin schwanger und bla. Ja, fahren Sie sofort in dieses Krankenhaus. Und ich habe dieses Krankenhaus verdrängt. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren, leider. Und dann sind wir dann hin und die waren gerade im Umbau. Und es kam eine Ärztin, um mich zu untersuchen und hat mich in ein winzig kleines Kammerl gebracht, weil er alles im Umbau war. Mein Mann hat es draußen vor der Tür stehen lassen und gesagt, da passen wir nicht rein. Es war wirklich, es hat nur diese Untersuchungsliege und sie haben dort reingepasst und die macht dann einen Ultraschall und ich brabbel so vor mich hin, so, ja, ich war erst vorgestern und da hat man eine leere Frucht, weißt du, den ganzen Schmonz ist da und ein Baby und sie, also die war wirklich ein Schambolzen und sie sagt, ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich sehe hier zwei Fruchthüllen und zwei Kinder und zwei Herzen. Und ich so, Zwillinge, um Gottes Willen. Und dann sagt die Metzgerin, ja, da sagt zu mir, da würde ich mir jetzt einmal überhaupt keine Gedanken machen an Ihrer Stelle, weil in Ihrem Alter kommen von 100 Zwillingsschwangerschaften ohnehin nur zwei zur Geburt. Sagt mir die wirklich? Und ich habe gedacht, war nicht dran, ja. Und damit hat sie mich entlassen, ja, mit den Ultraschallfotos und raus. Und mein Mann ist uns gleich an der Tür entgegengefahren. Ich habe gehört, das wird weniger. So haben wir das dann erfahren. Nur, wie du dir vorstellen kannst, also meine Freude war endenvollend. Ja, ich meine, also zwei von 100 Zwillingsschwangerschaften in meinem hohen Alter von 37. Ich habe nur mehr Angst gehabt. Ja. Ich habe die folgenden Wochen und Monate, ich habe mich gar nicht mehr freuen können. Ich habe panische Angst gehabt vor jedem Ultraschall, weißt du, wenn es zum Glück gerungen hat. Dann hat der, weißt du, dann sucht er mal und dann findet er das eine Herz und findet das andere Herz und immer erst dann, oh, jetzt. Und das Ganze ist dann wirklich, also ich weiß nicht, bei jedem Husten, bei jedem irgendwas oder beim Klo gehen, hat er in der Frühschwangerschaft dann oft ein bisschen, ja, also Verdauungsprobleme und so, ja. Ja, und womöglich. Also es war die Hölle, wirklich, es war ganz arg. Ich meine, so schlecht wie mir war, bin ich zwar schon davon ausgegangen, dass es noch alles da ist. Und richtig gut ist es dann eigentlich erst geworden, bis sich beide bewegt haben. Mhm. Und dann habe ich mich entspannt, mich jeden Tag in der Früh. Dann hat sich das eine bewegt, dann hat sich das andere, und ich dachte, passt, meine Lieben, jetzt stehen wir auf. Ja. Und dann habe ich mich entspannt, aber bis dahin war es Angst pur, ja, dass da jetzt wieder was passieren kann.
Das heißt, 20 Wochen circa oder so, ja, in der Größenordnung, ja, ja, waren wirklich sehr, sehr aufwühlend.
Und ich wäre eigentlich so gern nachher nochmal zu dir hingegangen und hätte gesagt, das ist kein Ort, ja. Also ich meine, das ist schon klar, du musst, wie gesagt, als Arzt musst dich weder mit jedem mitfreuen und mitleiden und so, aber dann halt doch einfach den Mund, ja. Mhm. Also da jemanden solche Statistiken, natürlich hat jetzt nicht gewusst, dass ich jetzt schon da jahrelang umeinander bastel und so, aber halt einfach den Mund, ja. Sag einfach nichts.
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, finde ich auch, weil es gibt das Buch Mind Over Medicine, wo tatsächlich eine Ärztin beschreibt, was unsere Gedanken für eine Kraft haben, mhm, ja. Und auch wenn du erzählst, man sagt quasi den Frauen vor dem ersten Versuch schon, es gibt nur 30% Chance, dass das überhaupt was wird.
Ja.
Natürlich ist das eine ist immer die rechtliche Situation und man muss sich absichern. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, wenn man reingeht mit diesem Gedanken, eigentlich habe ich jetzt nur 30% Chance, dass es klappt, macht das ja mit deinem ganzen Mindset schon was.
Ja. Es stimmt. Andererseits, ich meine, sie bringen es dann ein bisschen so, indem sie dir natürlich sagen, aber bei dir sind die Voraussetzungen nicht toll und so. Stell dir mal vor, sie würden dir wirklich sagen, na, das klappt sicher. dann fällst du ja überhaupt, dann fühlst du dich ja überhaupt wie der letzte Loser. Ja, es ist schwierig.
Das ist eine Gratwanderung.
Ja, aber natürlich, ich bin überzeugt davon, dass das so, also mental natürlich, und diese Quälerei, dieses Warten und Hoffen und Bangen und so, das ist, also wirklich geht voll an die Substanz. Ja.
Stimmt. Deine Zwillingsmädchen sind zwei Mädchen, oder?
Nein, das ist ein Pup und ein Mädchen.
Die sind jetzt, ja, 13?
Ja, ja.
War für dich nach der Geburt klar, okay, das war es jetzt, oder hattest du dann weiterhin noch einen Kinderwunsch?
Nein.
Okay, also Nein. Das war dann ganz klar für dich.
Es war ganz klar. Ich war ja dann 38 bei der Geburt, und also ein noch höheres Alter wollte ich wirklich nicht antun. Aber es war vor allem, also mir ist es dann auch wirklich, also ich war eine von denen, die es auch wirklich hormonell dann nach der Geburt ordentlich erwischt hat. Und also bis ich habe wieder gerade schauen können, da sind schon ein, zwei Jährchen vergangen. Und nachher, viel später, hätte ich mir schon eins noch gewünscht, wo du dann sagst, weil ich meine, ich bin jetzt echt, also ich war schon sehr bald sehr begeistert davon, dass es Zwillinge waren, weil am Anfang ist es eine Hacken, aber es ist toll. Also Zwillinge sind super, in so vielerlei Hinsicht, ja, also es ist ganz, ganz toll. Am Anfang ist es natürlich extrem zart. aber dann hätte ich mir gewünscht, sozusagen, eins, mit dem ich mich wirklich ganz friedlich und ganz in Ruhe befassen kann und nicht so dieses, ist ja doch, also zwei sind natürlich nur zwei, aber doch ein bisschen Fließband auch, ja. Da zuerst, also Kind brüllt, Flascherl rein, Kind ist zufrieden, und dann würde eine Einlingsmama halt das Baby im Arm haben und selig reinschauen und weiß ich nicht. Und du wirfst das praktisch in sein Körbchen und zweites Kind und Ding. Also bist eigentlich immer am Tun und hast immer das Gefühl, ein bisschen, es kommt zu kurz, dass dich halt so wirklich dieses innige Befassen mit dem Baby kommt irgendwie zu kurz. Und das hätte ich mir gewünscht, nur das hätte ich ja auch nicht gehabt, ja, weil wenn du jetzt, sagen wir, 3-, 4-, 5-jährige Zwillinge hast, da hast du ja das innige, die innige Zweisamkeit mit dem Säugling. Die kannst du wahrscheinlich auch. Und weiß ich nicht, bis meine Kinder jetzt so weit gewesen wären, dass es wirklich gepasst hätte vom Abstand, da war ich jetzt, also da wäre ich jetzt echt zu alt gewesen, und da hätte ich jetzt auch gar keinen Bock mehr gehabt wieder von vorne. Aber es kam zwischen irgendwann mal so dieses Gefühl, ma, das wäre jetzt schön gewesen, so eine. Noch so einen Einling danach, der...
Aber wer weiß, gell? Genau, das weiß man ja nie. habt ihr es dann danach, nach der Geburt, erzählt, eure Geschichte? Oder nur denen, die wirklich dezidiert gefragt haben? Oder?
Ja, also es gibt ja sehr viele Leute, die wirklich, lustigerweise, wenn du sagst, du hast Zwillinge, die fragen dich dann ganz explizit. Die sagen dann natürlich oder... Wobei dann auch manchmal wieder so ein bisschen rauskommt... Wenn es von der künstlichen Befruchtung sind, dann sind es ja eher nicht so ganz gute Zwillinge, weil die richtig guten Zwillinge, das sind ja die natürlich gezeugten Zwillinge. Aber also wenn einer nett fragt, dann sage ich es ihm auch. Mhm. Ja. Also wenn ich das Gefühl habe, da ist einfach Interesse dahinter.
Und eurer Familie, habt ihr es dann irgendwann mitgeteilt?
Also meine Eltern haben es gewusst, ob jetzt mein Mann das so dezidiert gesagt hat. Also schon dieses, wir haben nachgeholfen, aber in der Familie wird doch gar nicht so gern so viel gekriegt, glaube ich.
Wenn du jetzt rückblickst in diese 13 Jahre, wenn du davor gewusst hättest, was dich erwartet, sowohl körperlich, aber auch natürlich psychisch, partnerschaftlich, also wirklich das Ganze, hättest du den Weg gewählt?
Naja, also... ich bin schon sehr glücklich, dass ich die Kinder habe. Ja. Natürlich gibt es immer wieder Momente, wo man sich denkt, wo stünde ich jetzt ohne Kinder? Ja, was? Also, aber das ist ja auch, ja, wenn man denkt sich, ja, Wahnsinnskarriere oder New York, Rio, Tokio, aber vielleicht wäre es ja auch nicht so gekommen. Ja. Also weil ich halt also schon auch jemand bin, dem berufliches Fortkommen so wichtig ist, deswegen war es für mich immer eine Gratwanderung. Ja. Aber ich bin extrem glücklich. Ich glaube auch, dass mir die Kinder irgendwie zu einem, ja, das klingt jetzt auch schon ein bisschen pathetisch, ein bisschen zu einem doch besseren Menschen gemacht haben. Ja, also ich habe oft das Gefühl, dass Leute, die ganz kinderlos sind, dann schon sehr selbstzentriert werden. Und also ich habe eine Aufgabe, die mich wirklich erfüllt. Es ist echt schön, zu sehen, also jetzt mit 13 kannst du schon ein bisschen Resümee ziehen, wobei man will jetzt noch nicht übermütig werden, weil jetzt noch die Pubertät. Aber es ist so wahnsinnig schön zu sehen, dass diese Kinder, also einerseits natürlich völlig selbstständig gewesen sind, aber andererseits natürlich auch deine Werte übernehmen und ein bisschen was, ja, von dich vielleicht ein bisschen unsterblich machen werden, ja, also sozusagen was weitertragen von dir, und das ist total schön. Und wenn man mit ihnen sprechen kann, und es sind gescheite Kinder und lustige und liebe Kinder. Und also ich bin schon sehr, sehr glücklich. Und ich meine, natürlich könntest du sagen, oder könnte ich sagen, ja, ich hätte auf jeden Fall Kinder wollen, aber dann hätte ich mir vielleicht einen anderen Mann gesucht dazu, ja, mit dem es halt flotti geht. Nur ist das jetzt, wenn du 35 bist, bist du ja fast ein bisschen gefangen. Weil da verstörst du wahrscheinlich einen Großteil der Männer, wenn du ihn kennenlernst und sagst so, es war halt so, dass ich bitte nächsten Monat schwanger werden möchte. Du brauchst ja da auch eine Vorlaufzeit. Und also das heißt eigentlich, so gesehen, müsste ich den gleichen Weg nochmal gehen und würde ich auch wieder gehen. Mhm. Ja.
Würdest du deinen Kindern auch offen sagen, wie sie entstanden sind, wenn sie jemals danach fragen würden?
Ja. Weil ich glaube, dass das nichts Böses ist, ja.
Absolut, ja.
Also im Gegenteil, sie haben mich noch nicht gefragt, ich habe es ihnen noch nicht erzählt, aber ich sage immer, wenn irgendwas, dann sage ich, ich kann euch nur eins sagen, ihr seid absolute Wunschkinder. Ja. Mehr Wunsch geht nicht. Ja. Also wirklich gewünscht, erwartet, sehnsüchtig, geliebt, ja, also wirklich von und umhätschelten. Also ich meine, absolute Wunschkinder. Ja.
Hattest du um die Kinder viel Angst anfangs? Also hattest du das Gefühl, dass diese Ängste gehen ein bisschen weiter, als sie auf der Welt waren?
Oder komischerweise gar nicht. Ich habe damals auch, also lustigerweise also die Frau von meinem Cousin, die hat ein Buch zu dem Thema geschrieben, Mütter um die 40, dass die irgendwie so mehr, also sich sorgen mehr um ihre Kinder und so, beziehungsweise natürlich auch, wie du sagst, also bei mir war weder das noch das. Also ich war eine ältere Mutter und eine gebrannte Gemo. Ich habe, für mich war im Gegenteil, ich hatte so ein Zutrauen zu diesen Kindern. Ich habe so ein Vertrauen zu denen gehabt, ja, egal, auch wenn sie sich manchmal im Schlaf, also die, dann haben sie sich auf den Bauch gedreht oder was, und sie sagen, no go. Ich habe so ein Vertrauen zu meinen Kindern gehabt, dass die kräftig sind und lebensfähig und dass die was aushalten und so. Also das war komplett, also ich war so sicher. Das war total schön. Ja. Von Anfang an, ich war komplett sicher, dass diesen Kindern gut geht, weil sonst wären sie ja gar nicht gekommen. Ja. So war da mehr der Gedanke.
Verena, für Frauen, die zuhören und vielleicht entweder vor dieser Entscheidung gerade stehen, gehe ich diesen Weg, gehe ich einen anderen Weg, was würdest du raten? Worum sollte man sich vielleicht auch um sich selbst besonders kümmern, damit ein Weg der IVF leichter werden kann, möglicherweise?
Also ich glaube tatsächlich, es wäre ganz wichtig, diese Liebe und diese Sache mit den Emotionen und die Sache mit dem Kinderkriegen wirklich komplett zu entkoppeln, ja, und sich wirklich zu sagen, das ist ein rein körperlicher, chemischer Vorgang, ja, und wenn es jetzt an mir liegt sozusagen, wenn es wegen mir ist, es haben ja Leute auch kein, das ist jetzt ein blöder Vergleich, es haben ja Leute jetzt auch kein schlechtes Gewissen, weil sie einen eitrigen Zahn haben oder weil sie zu Migräne neigen oder keine Ahnung. Das ist eine rein körperliche Geschichte. Lasst euch das nicht einreden, dass das irgendwas, dass eben dieses Spirituelle oder irgendwas. Also ich meine, es kann schon sein, dass es Leute wirklich gibt, die aufgrund von wahnsinnigem Stress oder weil sie sich so selber Druck machen, nicht schwanger werden. Aber wenn es eine wirkliche organische Ursache hat, dann kann man noch so Voodoo tanzen oder sich entspannen oder irgendwie in die Karibik fahren. Das ist eine körperliche Geschichte, dafür muss man sich nicht entschuldigen und gar nichts. Man kann sagen, okay, super, dass es diese Möglichkeit heute gibt, das werde ich ergreifen und dann werde ich auch erfolgreich sein und dann werden meine Kinder genauso tolle und gute Kinder sein, wie welche, die
ja,
so entstanden sind, ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, zu sagen, das ist nichts Persönliches, dass es nicht funktioniert, weißt du, was ich meine.
und sich von dieser Wertung vielleicht auch wieder mal zu verabschieden zwischen richtig, falsch, gut, ja, besser,
richtig, genau.
Diese Skala von,
ja, ja,
von bis, die wir uns selbst ersetzen und niemand anderer meistens.
Ja. Ja.
Verena, vielen, vielen Dank für dieses, ja, diesen Einblick in deine Geschichte und wirklich diesen offenen Zugang. Auch ich bin sicher, dass du vielen Frauen Mut machst, erstens darüber zu sprechen, auch Mut machst, vielleicht alte Schuldgefühle, schlechtes Gewissen etc. loszulassen und sich ja, im besten Fall zu erfreuen an einem, zwei, drei gesunden Kindern.
Ja, sehr gerne. Ja.
Vielen Dank.